Du kannst dich schnipsen und zugleich.
Ach so. Schön weitermachen. Komm, komm, mach mit.
Das ist nie das Geht. Wir hätten hier so eine schöne musikalische Performance, aber das Tempo kann ich nur gar nicht.
Klick, klick.
Ich hätte auch es nicht beibehalten können, diesen Rhythmus.
Klick, 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 klick.
Ich habe mir ganz viele total schicke Gitarren angeguckt.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
174b.
Ich habe mir ganz viele ganz schicke Gitarren angeguckt.
Aha.
Nach dieser Nummer kann ich mir die vielleicht leisten dann.
Was willst du dir denn zulegen?
Die Sache wird ja vom Preis begrenzt, ne? Also wenn man, also Hintergrund ist folgender. Die Gitarre, die ich besitze, die habe ich 1992 gekauft.
Damals.
Also eines der Dinge, die mich am allerlängsten begleiten in meinem Leben. Mhm. Ne? Also immer noch da sind, mit Koffer und allem. Die hat damals um die 800 Mark gekostet. Für mich ein Vermögen. Ein Teil des Geldes hatte ich mir erschrieben mit einer erschrieben mit einer Geschichte in einem Wettbewerb, den die SVZ damals, unsere Lokalzeitung damals ausgelobt hatte. Danach wurde mein Artikel, also ich bekam ein kleines Preisgeld und danach wurde auch noch meine Geschichte gedruckt. Mhm. Und prompt bekam ich dann die Hälfte etwa dieser Summe, so 400 Euro Mark an Preisgeld. Naja, diese Gitarre ist auch großartig, hat allerdings ein paar Schwächen im Klang. Sie ist, wollte ich damals aber so, sie ist hat kaum Bässe, weil die so einen Plastikkorpus hinten hat. Und sie hat einen extrem schlechten Tonabnehmer. Mhm. Also wirklich fast unbrauchbar, wie man vielleicht auch in Dings gemerkt hat, auf der Halbinsel Pütnitz. Da war meine Gitarre ja sozusagen eingestöpselt und das Mikro der Gitarre machte ja ein bisschen Pfeifen und deswegen hat er versucht, viel übers Kabel zu nehmen. Das ging überhaupt nicht gut. Mhm. Naja, wenn man jetzt in diesem Bereich, so also um die 500 Euro, sag ich mal, ne, nachguckt, dann findet man zum Beispiel von Carstens Lieblingsmarke, Sprachfehler, von Carstens Lieblingsmarke Martins schon fast nichts. Mhm. Man findet ein bisschen Ibanez. So. Und wie gesagt, sollte ja zwei Kriterien erfüllen. Also es sollte nicht flach klingen, sollte ein bisschen bauchiger sein, ein bisschen ne, Vollresonanz haben, weil andere habe ich ja schon. Und einen guten Tonabnehmer.
Ja.
Also sollte jemandem da draußen irgendwie einen Tipp sofort einfallen, her damit.
Mhm. Und wie gesagt, vielleicht kannst du sie dir jetzt gleich kaufen.
Nee, es war wirklich ein Scherz. Wir bekommen auch von Bose bekommen wir kein Geld. Meine Frau hat nämlich zu Weihnachten, das musste ich leider vorziehen, weil sie das beruflich braucht, meine Frau hat nämlich zu Weihnachten so einen Bose Soundlink bekommen. Mhm. Das ist wirklich, das sieht aus wie ein altes Kofferradio, total retro, wie so ein wirklich so ein kleines Kofferradiochen. Mhm. Damit verknüppert sie ihr iPhone, was mal meins war, per Bluetooth. Und nutzt es dann sage und schreibe in einem Saal, in einem kleinen.
Okay.
Also für ihre Proben. Wenn sie so Probenmucke macht zum Erwärmen und so, ne, dann kommt da aus dem Ding die Musik und sie kann eben mit dem iPhone sozusagen wie mit einer Fernbedienung das Ding steuern und die Musik wechseln, leiser machen, lauter machen. Das findet sie sehr schätzenswert. Und dieses wirklich kleine Ding, es ist also im Prinzip ein Ziegelstein, aber in flach, in flacher, so ungefähr von der Größe her. Klingt natürlich nicht so gut wie eine Stereoanlage, aber klingt für so ein kleines Ding wahnsinnig gut. Ja. Und ausreichend für einen Saal. Man darf sozusagen nicht mit der Erwartung rangehen, dass man, weil Bose draufsteht, eine Stereoanlage bekommt. Nee, es ist tatsächlich nur so ein Klumpen, so ein Kofferradio und es klingt besser als ein Kofferradio. Natürlich nicht so gut wie exzellente Boxen aus der Stereoanlage. Mhm. Aber das macht ja wieder sozusagen die Praxistauglichkeit wett. Mhm. Und ist scheiße teuer. Das ist eine Frechheit. Der Preis ist eine absolute Frechheit. Ja. Aber es ist halt die Holde. Ne?
Ja, was will man da machen? Das geht ja nicht anders.
Habe ich dann meiner Bank gesagt, passen Sie auf, Sie können meine Ehe retten. Da hat die Bank gesagt, klar, hier, komm. Haben wir gerade vom Staat gekriegt.
Genau. Billig, 500 Milliarden, ganz billig gekriegt.
Wenn du eigentlich online Equipment kaufst, ne? So Geocaching-Zeug,
genau.
Welche Shops nutzt du?
Das ist ja unser eigentliches Thema.
Genau.
Ich sag mal so, ich bin bei einigen Sachen kein treuer Kunde. Aus Gründen der Bequemlichkeit nutze ich sehr häufig Amazon, also keinen ausgewiesenen Geocaching-Laden. Ja. Was einfach damit zu tun hat, dass ich da mich um Zahlungsart und Versandkosten und hast du nicht gesehen, überhaupt nicht kümmern muss. Ich habe immer noch so einen Prime-Test, irgendwie hier so kostenlos und dann läuft das alles und das kann ich von unterwegs aus machen, weil ich muss keine Kreditkartennummer nochmal eingeben oder sowas und mit einer Ein-Klick-Bestellung hat das auch alles seine Vorteile. Also da bin ich leider für die vielen Geocaching-Shops, die es ja da auch gibt, nicht so der ideale Kunde, glaube ich. Für einige Sachen ist es was anderes, die gibt es mich bei Amazon nicht. Die kaufe ich dann natürlich schon direkt, aber auch da bin ich bis auf das Thema Coins, glaube ich, nicht sehr treu. Doch, bei einigen Sachen schon. Also ich habe in der Vergangenheit unter anderem bei Adventure Caching Dinge gekauft, ganz zu Anfang zum Beispiel, also als ich angefangen habe mit dem Cachen, weil ich durch das Thema, ich glaube, es waren die Neodym-Magnete auf Adventure Caching gelandet bin. Genau. Und da habe ich meine ersten Mikro-Log-Bücher gekauft und Magnete gekauft und sowas alles und später dann auch nochmal. Und ich glaube auch Aufkleber und so ein Zeug hat, also Pröl.
Wo man nicht vergessen darf, und das sei hier dazu gesagt, Adventure Caching hat für uns freundlicherweise diese lustigen Logbücher.
Das war dann ein bisschen später.
Diese Mikro-Logbücher gefertigt. Mhm. Das hat uns natürlich das Herz gewärmt und ich glaube, er wird bei 50, 60 Euro in die Kasse gespült, die wir dann in Gutscheinen dort umsetzen konnten.
Genau, die wir dann auch wieder verlost haben.
Wir sind da also, stimmt, die haben wir verlost. Ja, ja. Wir sind da also trotzdem ein bisschen befangen, wenn wir über Adventure Caching reden.
Wobei, wie gesagt, das eine war vor der Zeit, meine erste Bestellung war weit vor der Zeit hatte damit eigentlich gar nichts weiter zu tun. Ansonsten, soweit ich mich erinnere, habe ich bei Olaf, bei Cashzone, das ein oder andere Mal mir gekauft.
Das ist ja nicht mehr für Privatleute richtig, offen. Ne?
Richtig. Und Coins halt bei mygeocoin.de, die übrigens gerade eine Spendenaktion gemacht haben, ne? Mit einem sehr üppigen Ertrag am Ende.
Wenn ich es richtig gelesen habe, sind 1111 Euro plus 200?
100.
Plus 100.
Ja. Also 1211,11 Euro, für die jetzt nicht rechnen wollen.
Genau, aber sie haben es extra ja mit plus 200, damit diese schöne 1111111, genau, plus 100, genau. Kommuniziert, damit dieser schöne Name bleibt, ne? Diese schöne Zahl.
Genau.
Das Ganze geht wohin, weißt du das?
800 Euro gehen an die Tafeln und 411,11 Euro gehen sicherlich auch nicht ohne Grund an die private Katzenhilfe von Silvia van der Zwaan. Die Spenden wurden schon am 21.12. überwiesen.
Super.
Dafür hat man, die Spenden sind nicht einfach nur Spenden, sondern es gab natürlich auch einen Gegenwert. Und zwar wurden die Coins der Sepp und Bertha in Love Geocoin versteigert. Und da ist tatsächlich ordentlich was zusammengekommen.
Schön. Sehr schön. Wir haben auch eine, ne? Nicht da.
Ja.
Nicht hier so mitten im...
Genau. Ja, wie gesagt, und das Thema Coins. Ja, wie bei dir so?
Ich habe tatsächlich im Sommer, glaube ich, war es, mal wieder Pröl gebraucht. Mhm. Also ich wollte Akkus haben, wenn ich mich recht erinnere. Also ich wollte, wie heißen die gleich hier, die weißen?
Enne
Loops, genau, Enne Loops wollte ich haben. Und ich wollte so eine lustige Auswahl an Logbüchern haben. Mhm. Ne, einmal diese dicken Batzen, die man so in Mikros reinpacken kann. Ja. Diese ganz dicken, so, die mit der Schraube hinten, die fand ich nett. Aber auch natürlich für ein paar China-Klatten und so. Nee, hier. Warte mal. Wir können es besser beschreiben, wenn wir es in der Hand haben. Mach du mal auf.
Ja.
Gerade eine Ulmer Dose übrigens, ne? Noch original mit Ulmer Aufkleber.
Die hängen übrigens bei mir am Weihnachtsbaum.
Das wiederum ist cool.
Oh ja, hier mit richtig dicker Schraube.
Das sind sozusagen Mikro-Logbücher, die auch ergeben, also ähnliche Menge an Eintragsfeldern bieten, wie ein Logstreifen, aber dabei viel, viel cooler aussehen.
Also sehr wertig.
Ja, richtig. Sie leiden mit der Zeit, ne? Also ich habe die mal gefunden in einem sehr, sehr vielbesuchten Cache und da war das dann schon ganz schön zerfleddert. Mhm. Also es ist nicht die allerselig machende Lösung, aber es ist sehr, sehr schön. Es macht Adventure-Caching sehr schön.
Ja.
Nee, also bei denen habe ich bestellt und da ging dann auch eine nette E-Mail-Konversation hin und her, eben ob der Verbandelung, ne? Das war total nett. Ich habe aber auch schon bestellt, bei denen, die heißen wie dieser Film von Harpe Kerkeling hier, Samba an Mettmann. Der ist in Mettmann, oder?
Ist das der Kescher-Shop?
Das Geocaching Mettmann. Kescher-Shop, genau. Mhm. Kescher-shop.de. Mhm. Bei den Jungs hatte ich auch bestellt.
Und Mädels?
Und du. bei den Mädels habe ich auch bestellt. Mhm. Und zwar damals Maxpedition Pröls.
Ah ja, richtig. Stimmt, ich erinnere mich hier mit den Kabelbindern.
Oh, das stimmt. Genau, die haben mir die. Oh, wenn ich das jetzt aufmache, das ist so gemein. Maxpedition, da kannst du nicht. Obwohl, da müssen wir ja einfach nochmal J.A. Tuhus besuchen. Ja. Genau, das hatte ich bei ihnen bestellt. Mhm. War okay. Mhm. Also ich bekomme viele Mails von ihnen. Die sind unglaublich kundenbindend unterwegs. Mhm. Es kommt also immer wieder irgendwas von ihnen. Zum Beispiel zum vierten Advent 4% Rabatt oder so.
Ja, ne? Okay.
Also sind sehr Kescher-Shop. Ja, gibt es also wöchentlich, glaube ich, eine Mail.
Ich weiß, wo ich noch was bestellt hatte. Fällt mir gerade ein. Und zwar im offiziellen Groundspeak-Shop. Glaube ich, war das. Und zwar hier dein Shirt.
Das war aus dem offiziellen, das trage ich immer sehr gern.
Ich bin der Meinung, das war aus dem offiziellen, ist ja nun schon auch ein bisschen her. Ne? Mhm.
Aber dieses T-Shirt ermöglicht mir ganz in Jägergrün durch die Welt zu laufen. Ich habe nämlich so eine grüne Hose, ich habe eine grüne Weste und wenn ich dieses T-Shirt noch anziehe, dann bin ich so ganz in so Ton in Ton. Mhm.
Weißt du noch, wo du es damals gefunden hast?
Ja, fantastisch. Fantastisch.
Ja.
Da haben die Jungs mir nämlich an meinen kaputten Schweller von meinem Ford Ka, der nicht meiner war, eine Dose geklebt. Mhm. Die musste ich finden. Also ich musste das mal rauskriegen, dass die da ist. Dann habe ich da drin einen Hinweis gefunden, der mich, weiß ich nicht mehr, wohin gebracht hat. Am Schluss jedenfalls stand ein Schlüssel für ein Schließfach und da war dann so ein Geburtstagstisch mir bereitet.
Genau.
Das habe ich so noch nicht wieder erlebt.
Am Ziegelsee war der Schlüssel.
Ja?
Irgendwie so. Ja, ich erinnere mich noch dunkel. Mhm. Stimmt, das war nach dem Schmalz- und Marmeladeauftritt im Freischütz.
Richtig, richtig groß war das. Mhm. Ja. Große Freude.
Stimmt,
große
Freude. Da hattest
du sogar einen Groundspeak-Shop.
Bin der Meinung, ja. Und ich weiß auch, dass ich ganz zu Anfang, aber da weiß ich nicht mehr, wo ich das tatsächlich bestellt habe. Ich sage ja, ich bin nicht so der richtig treue Kunde dann bei solchen Sachen. Irgendwo habe ich auch mal zu Anfang Travelbugs bestellt. Also gekauft.
Ja, ich erinnere mich. Da hattest du plötzlich welche. Mhm,
genau. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Aber es gibt ja jetzt mittlerweile, also wenn man mal eine Google-Suche quasi anwirft dazu, Geocaching-Shops auch wie Sand an Meer. Also
Wahnsinn,
das ist ja nicht mehr zu überblicken eigentlich, was es da gibt und vor allem auch oftmals irgendwie, also das ist keine Kritik, das ist einfach nur Fakt, ein gleiches oder ähnliches Sortiment, ne, wo halt einfach dann nur noch quasi zählt, wer am lautesten den Kunden reinruft in den Laden.
Oder den besten Preis macht.
Das ist natürlich richtig. Mhm. Das Spannende finde ich ja, wieso sich die Shops dann auch so im Netz präsentieren, ne? Also von schlicht und einfach bis total viel, also was so das Erscheinungsbild betrifft, aber natürlich auch was so die Art und Weise der Kommunikation und des Marketings dann betrifft. Mhm. Da gibt es ja auch schöne Tools, mit denen man insbesondere so das Umfeld Suchmaschinenoptimierung da mal so ein bisschen abgrasen kann. Das hat gerade ein Cacher mal gemacht. Der ist nämlich nicht nur Cacher, sondern ist auch, was das Thema Suchmaschinenoptimierung betrifft, ein ausgewiesener Experte.
Oh, ich weiß, da bist du hier damals auf die Knie gefallen, als die Mail von ihm kam.
Ja, von Hans Kronenberg.
Ja.
Alias Captain Finn, der, wie gesagt, auch seit einiger Zeit mit dem GPS unterwegs ist, aber für die Firma Systrix arbeitet. Und Systrix wiederum ist so, sag ich mal, Godfather of Datenmaterial, wenn man so will. Die haben ein Tool, die Systrix Toolbox, mit der sie unheimlich viele Daten über ebenso unheimlich viele Webseiten in diesem Universum zusammensammeln. Da geht es darum, wie viel eingehende Links hat eine Seite, zu welchen Keywords rankt sie, auf welcher Position, wie ist der Verlauf in den letzten 24 Wochen und so weiter und so fort. Also unheimlich breite Datenbasis. Und dieses Tool, das es allerdings nicht kostenfrei gibt, sondern für das man monatlich bezahlen muss, wenn man es nutzen will, ist ja, sag ich mal so, eigentlich ein haben muss für jeden, der sich mit dieser Thematik beschäftigt. Und die haben jetzt ein quasi Lehrvideo mal gemacht. Also, ne, was kann man eigentlich mit der
also ohne Inhalt.
Ein Lernvideo gemacht.
Ein Schulungsfilm?
Ja. Mhm. Muss ich mal die Funktionsweise dieser Toolbox erklären, was man damit machen kann, wie man das macht. Und haben sich dafür interessanterweise mal einen Geocaching-Shop ausgesucht.
Und haben, welchen?
Cachershop.de. Mhm. Und haben an diesem Beispiel mal geguckt, wo steht eigentlich der Cachershop momentan und was kann er noch machen, weil der geneigte Nutzer draußen in der Welt ja nicht zwangsläufig nach Geocaching-Shop sucht, das sicherlich auch, da ist das Getümmel auch entsprechend.
Aber nach Cacher-Shop suche ich wahrscheinlich nicht.
Richtig, aber du suchst nach konkreten Produkten beispielsweise,
ja.
Nach Produktnamen, nach Brands, also nach Marken. Nach Tools, nach Problemen, für die du eine Lösung brauchst und so weiter und so fort. Und da ist mal das Potenzial ein bisschen aufgezeigt worden, wo man noch was tun könnte, um halt mehr Kunden auf die oder potenzielle Kunden auf die Seite zu bekommen. Denn insbesondere beim Keyword Geocaching Shop ist auch relativ wenig Bewegung in den ersten 10 Ergebnissen bei Google. Also ich habe da mal geguckt.
Also ganz kurz, ich hatte jetzt Cacher Shop, ich komme auf Cash Shop, aber stimmt gar nicht. Cacher Shop ist ja der in Mettmann, ja, den wir eben schon rausgesucht haben. Genau. Und anhand dieses Beispiels hat Herr Kronenberg,
genau, Hans.
Mal kurz N. SEO betrieben,
per Video. Nee, hat mal, nein, also er hat gezeigt, wie man es machen würde oder machen sollte, machen könnte mit diesem Tool.
Und die Videos sind kostenlos?
Die Videos sind, die kann man sich angucken. Das sind ja quasi kleine Werbefilmchen auch für die Systrix Toolbox im Endeffekt. Okay. Aber fand ich ganz spannend, dass man da mal ein Beispiel aus der Geocaching-Welt genommen hat. Diese Trainingsvideos, wie sie so schön heißen, erklären halt die Funktionsweisen von im Prinzip drei Tools und die sind echt spannend gemacht, finde ich. Das fand ich auch interessant, mal so zu gucken. Also,
ne? Und deswegen haben wir jetzt 1 Million Page-Impressions.
Nee, wir haben ja nicht, also noch nie was, noch gar nicht dafür überhaupt getan. Das ergibt sich ja quasi auch manchmal von alleine. Ne? Nee, deswegen haben wir das nicht. Ja. Nee, aber das ist, wie gesagt, das ist natürlich gerade in dem Bereich auch ein spannender Markt, weil es halt so viele Shops gibt und weil jeder natürlich auch gucken sollte, wie er da möglichst weit nach vorne kommt, weil der Hauptteil des Traffics halt durch Google auch generiert wird.
Verbandelt sind wir ja auch noch mit dem Geocaching Store.
Richtig.
Der, also The Pet, Peter, macht unser gesamtes, ich sag mal in Anführungsstrichen, Merchandising, was vor allem in Form von T-Shirts stattfindet. Mhm. Den Kalender hat er jetzt auch verkauft,
ja.
Den der Regge freundlicherweise gezeichnet hat und für den wir dann den Namen vorne drauf geben durften. Mhm. Und da ist ja das Besondere, sozusagen der Geocaching Store sucht ja seine Nische eher in Produkten, die wir beide jetzt für uns privat nicht so häufig bestellen würden, nämlich so handgefertigt.
Genau. Ne?
Ich möchte die Fahne für die Nordseetaufe, ich habe einen Anker, ich habe eine Idee,
ja.
Mach mal.
Ja.
Ne? Oder auch, ich möchte dies und das und habe keine Idee, mach mal. Das sind Dinge, die der Geocaching Store leistet. Also ich denke, je mehr Mega-Events so kommen, je mehr sich in der Richtung tut, also je mehr Menschen bewusster auch ihre eigene Marke wie nach vorne tragen wollen auf dem T-Shirt oder weiß der Geier wo, ne? Das genau ist ja dann die Idee, auf einer Fliese in der Küche oder weiß der Geier. Dafür ist dann der Geocaching Store der richtige Ansprechpartner.
Genau, handgefertigt und individualisiert, das ist eigentlich, ne? Also keine Massenprodukte in dem Sinne, sondern...
Also die entsprechenden Auflagen können natürlich natürlich gemacht werden, aber ne, also wir, diese schönen Feuerzeuge zum Beispiel, die wir besitzen, die so lasergraviert sind mit unserem Logo, da gibt es tatsächlich nur die zwei von.
Ja.
Ja, furchtbar sind, cool.
Ja, total abgefahren.
Also wenn ihr mal was zu lasern habt, ne?
Genau, ja. Und das glaube ich, ist auch so die Geschichte, ne, mit der du halt eine Unterscheidung bei diesen ganzen Stores und Shops und Märkten und was weiß ich nicht alles hinbekommst, indem du dich halt auf Produkte spezialisierst, also siehe Taschenlampenpapst.
Genau, am besten du findest deine Nische, ja.
Genau, das ist ja...
Jofri hat sich da rechtzeitig positioniert als der Experte für Taschenlampen.
Unbedingt, ja.
Der vor allem auch die Mühe auf sich nimmt, aus fernen Ländern Lampen zu importieren.
Und nicht nur das und nicht nur einfach zu verkaufen, sondern halt auch entsprechend die Empfehlung zu geben, weil er halt in der Materie steht. Ne? Also nicht einfach, ich bin hier jemand, der jetzt mit Geocaching Geld verdienen will und deswegen kriegst du bei mir alles, was du dir nur irgendwie vorstellen kannst, sondern es gibt ja ausreichend Videos und Beschreibungen und Tests und hast du nicht gesehen und natürlich auch die persönliche Beratung. Also wenn jemand halt sagt, ich brauche das und das, dann erreicht man da auch jemanden, der einem kompetent weiterhelfen kann. Und ich glaube, das ist für genau das Segment auch die richtige Herangehensweise.
Die Präsenz auf den Events darf man nicht unterschätzen. Mhm. Also Läden, die man auf Events mal getroffen hat, zu denen hat man natürlich irgendwie einen anderen Kontakt. Ja. Also selbst wenn ich nachher online bestelle, ist, denke ich, habe ich schon mal auf dem Event geschwatzt und so, vielleicht doch ein Argument, genau da zu kaufen und nicht woanders. Ja. Es sei denn, jemand war auf dem Event voll pumpig, dann kaufe ich da vielleicht auch nicht.
Ja. Also ich habe es ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch für total abwegig gehalten, dass es mal nicht nur diese Läden im Netz gibt, sondern richtig Präsenzgeschäfte.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ne? Und ich glaube, der Laden in Hamburg,
Cash-Kontor,
genau, das war so, glaube ich, so auch ziemlich das Erste, wo ich gedacht habe, kann das überhaupt funktionieren? Also ne, so ein Laden da irgendwo mit, also fand ich bis dahin tatsächlich auch unvorstellbar in meiner Wahrnehmung, dass sowas funktionieren kann.
Fährt aber natürlich auch zweigleisig, ne?
Also ja, aber es war ja auch, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es war ja auch so der Anfang irgendwie von Shops.
Das Gefühl hatte man zumindest,
ja. Die dann, die es dann plötzlich gab und in jeder Stadt einen. Und in Hamburg gibt es einen, in Mettmann, glaube ich, gibt es einen. In, wo war das, dieses Mega-Event da neulich?
Mainz.
In Mainz
gibt es einen. Da entstand per Zufall das erste Mega-Event im Rhein-Main-Gebiet.
Ja, Wahnsinn, ja. Und in Ulm, glaube ich, gibt es ja mittlerweile auch einen Laden, Cash-In, wenn ich mich recht erinnere. Und so weiter und so fort. Und das, wie gesagt, war ja für mich auch lange Zeit nicht so greifbar.
Dass würde sich nochmal lohnen. Also falls der ein oder andere Shop-Besitzer, Real-Life-Shop-Besitzer, uns hört, das wäre mir eine Seite wert. Also auf Online-Shops hätte ich jetzt keinen Bock, irgendwie so eine Linkliste zu machen. Das könnt ihr selber, das macht ihr schon. Aber so richtige Ladengeschäfte würde ich schon verlinken wollen, mal so eine Seite zusammenstellen.
Ja.
Schickt mal her, wenn ihr wisst.
Also ich hab's bislang ja auch peinlicherweise noch nie in so, was heißt peinlicherweise, aber ich hab's noch nie in so einen Laden geschafft. Also das interessiert mich tatsächlich mal.
Wir haben bei Kontor immer noch eine Sitzung offen, ne?
Ja, ich weiß.
Wir wollten sogar live senden von da.
Ja.
Was wir auch gerne tun würden nach wie vor.
Nächsten Mittwoch.
Auch denkbar. Das steigt so ein bisschen die Stunde, ne? Aber nicht ganz, ne?
Nicht ganz. Das liegt nicht noch im ganz. Rahmen.
Wäre auch eine Idee.
Ach komm, Auto schnell genug, das schaffen wir in der
Stunde. Müssen wir einfach mal anfragen.
Ja. Nein, aber wie gesagt, das also ne, wenn ich mir so vorstelle, ich gehe in Schwerin durch die sehr belebte Fußgängerzone, also durch Schlosspark Center, und da ist ein Laden, wo drüber steht irgendwie Geocaching für Sie und ihn oder so, und dann gehst du da rein und ich brauche noch hier zwei Travel Bugs und dann nehme ich nochmal hier so eine Lampe und hier 80 Paddlinge brauche ich noch. Und,
ja,
das ist so, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich habe übrigens jetzt erstmal sechs, nicht Lock-and-Lock-Dosen, sondern Nachbildung, Lock-and-Lock-Dosen, Nachbildungen gekauft. Netto hatte die im Angebot.
Stimmt, das war auch immer, ne? Wo wir hier so Prospekte dann. Das,
ja, jetzt ist wieder Zeit gewesen. Also Netto hatte gerade wieder das ganze Programm.
Ich glaube, so bin ich auch zu meiner ersten Stirnlampe gekommen. Die Story habe ich bestimmt schon in den letzten 173 regulären Ausgaben 20 Mal erzählt, aber war ja auch in irgendeinem
Prospekt. War das nicht Aldi?
Stirnlampe. Ich Lidl oder Aldi. Also ich glaube eher Lidl, weil so ne, in der Nähe. Oder sogar Netto. Naja, und da gibt es Stirnlampen, irgendwie 3,99 Euro. Und meine erste Taschenlampe, auch das habe ich schon ein paar Mal erzählt, war aus dem
Baumarkt.
Richtig.
Und ich da haben jetzt bestimmt wirklich hunderte Hörer mitgehört.
Ne? Bauer! Genau. Und die war auch nicht billig. Also die hat irgendwie knapp unter 10 Euro gekostet. Und ne? Da musste man richtig große Batterien auch reinstecken.
Hinten. Ja, und hat furchtbar wenig geleuchtet und furchtbar kurz.
Ja. Ah, ja, ja,
dafür,
ja, ja.
Ne, sie hat wenig Licht abgegeben, dafür aber auch nicht so lange.
Ja, es gab damals halt ja auch noch nicht irgendwie so Erfahrungsberichte oder Testberichte, wo man sich drauf stürzen konnte, sondern es war ja dann durch die Events eigentlich, ne, dass irgendjemand sagte, hier, guck mal, meine Taschenlampe, machte das Ding an und du warst erstmal blind. Mhm. Was ist das denn? Sowas gibt es? Und ne, so hell? Und
ich meine, Elmar Heißler war der Erste, der mir die Lampe an sich nahegebracht hat.
Und zwar
bei unserem fürchterlich dilettantisch vorbereiteten Event auf dem Schulzenhof, unserem allerersten, wo wir da ganz dilettantisch einen Cache gelegt haben, der nicht stimmte und wo ein Team ja HPKSN zum Beispiel auch richtig ein paar Kilometer umsonst gelaufen ist. Ja. Das war, ne? Aber da hatte Herr Heißler ja sein gesamtes Sortiment an Taschenlampen dabei und machte da kurz den Wald hell. Und da wussten wir, da gibt es noch eine andere Welt.
Da geht noch was. Ja. Da geht noch was, ja.
Und dann war die Hokus Fokus, ne?
Richtig.
Hatte ich mich durchs grüne Forum gelesen wie ein Blöder und war dann auf die Hokus Fokus gekommen.
Ich nehme mal von deiner.
Ja, selbstverständlich, wir müssen ja keine ganze mehr vertilgen.
Ja, stimmt. Dann
so war das mit den Lampen.
Genau, Erfahrungsberichte und dann, ja. Ja, ja. Und hätte es damals schon so irgendwie Tests gegeben oder gut, Videos gucke ich mir eigentlich relativ selten an, wenn ich sowas brauche. Ich gucke dann eher so irgendwie Empfehlungen, die aus einem ähnlichen Umfeld kommen quasi. Das finde ich zum Beispiel bei Amazon, ne?
Ja, natürlich, großartig.
In den Bewertungen, wo man halt irgendwie für den eigenen Bedarf einfach nochmal so gegenprüfen kann, passt das oder passt das nicht. Habe ich den Anfang schwer vergessen, typisches Problem. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es eine ganze Menge Shops.
Ja. Wir haben bestimmt ein paar vergessen, das ist ganz klar. Interessant übrigens auch, dass das Geocaching-Magazin mittlerweile fast konsequent in sehr vielen Shops zu finden ist.
Ja.
Ist nicht hier bei den Hannoveraner Kletterern?
Ja.
Hängt da nicht noch ein Shop mit dran?
Ja, genau.
Müssen wir auch erwähnen.
Gibt es auch noch, genau.
Wie heißt der gleich?
Klettertechnik-hannover.de, ne? Mhm. Tippel, 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 das kann ich gut.
Und natürlich die Kletterspezialeinheit hat auch einen Shop hinten dran hängen, ne?
Ja, wie gesagt, das sind ja also
die Kletterfuzis sind so nochmal extra hier.
Nischen, ne? Die Seiltechnik Hannover, nicht
Klettertechnik. Seiltechnik, natürlich.
Seiltechnik Hannover, Entschuldigung, ja.
Nochmal, ne? Seiltechnik.
Seiltechnik-hannover.de und da gibt es auch einen Klettershop. Genau, und wie gesagt, das ist ja dann auch wieder tatsächlich für dieses Segment Klettern, also auch wieder die Nische, so wie Jofri mit den Taschenlampen und der Geocaching-Store mit den individualisierten Sachen, ist halt hier bei Seiltechnik Hannover oder auch bei der Kletterspezialeinheit das Thema Klettern dann ganz groß. Was man natürlich auch irgendwie wiederum in anderen Shops dann finden kann, also Bergfreunde oder Amazon oder sowas. Aber
genau, also gerade von den Bergfreunden hattest du ja neulich den Rucksack getestet.
Genau.
Ne? Also
genau.
Die machen natürlich, versuchen schon in das Umfeld reinzukommen.
Richtig. Und bei den Spezialshops weißt du aber natürlich, die wissen auch, dass du mit dem Zeug halt eine Dose im Baum suchst und können dir halt im Zweifel auch nochmal einen Tipp geben oder sowas. Also von daher ist das schon, hat es seine, auf jeden Fall seine Berechtigung.
Und ganz viele Shops bieten natürlich auch an, jetzt Gutscheine noch kurzfristig vor Weihnachten rauszuhauen.
Ja, Gutschein ist immer ein gutes
Geschäft. Ist ja für Mama und Papa vielleicht keine schlechte Sache.
Ja.
Also
Gutschein,
wir haben das.
Gutschein lohnt sich immer.
Ja.
Also für den Betreiber.
Genau. Ich versuche das ja so ein bisschen, wobei ich muss ehrlich sagen, dank einiger Geocacher gab es jetzt letzten Tage öfter Post.
Oh ja.
Von meiner Amazon-Wunschliste, sodass die nahezu leer gefegt ist.
Echt?
Ja, und ich jetzt tatsächlich vor Weihnachten, ich hoffe, dass wer noch raufgucken wollte, von meiner Familie oder so, noch raufgeguckt hat. Ansonsten finde ich das ja ein sehr nützliches Instrument, auch familiär. Mhm. Also
mein Vater fragte auch, ist deine Wunschliste noch aktuell?
Ja, natürlich.
Ja. Ne? Aha, dann weiß ich.
Das sind Sachen, die einen prinzipiell schon mal interessieren. Ist
doch
super.
Genau. Musste neulich erstmal wieder bereinigen, weil einige haben mich prinzipiell gar nicht mehr interessiert.
Nee, ich habe eine fantastische James Last CD bekommen.
Mhm.
James Last in Los Angeles.
Da haben wir schon
reingehört. Großartig.
Ja, klasse.
Und nochmal ein abgefahrener Mitschnitt, nämlich ein Tom Waits Konzert 1977 in Hamburg.
Mhm.
Auch irre.
Cool.
Sehr jazzig noch, aber gute Qualität, ganz erstaunt. Richtig schick. Vielen Dank den beiden Spendern.
Ich schließe mich an für die beiden Sachen, die bei mir unterm Tannenbaum noch verpackt liegen.
Ach, du hast nicht ausgepackt?
Nein.
Stand bei dir was drauf mit Weihnachten?
Stand ein Geschenk, also dieser Aufkleber hier von Amazon, der drauf war, und das habe ich gleich so, wie es ist, unter den Baum gelegt.
Oh, da konnte ich natürlich nicht warten. Ich habe natürlich aufgerissen.
Ja, nein, das gebe ich mir am 24. dann in Ruhe. Das ist in so einer hektischen Zeit vor Weihnachten immer ganz schlimm.
Naja, aber hätten wir keinen James Last heute hören können.
Das ist wohl richtig und das hat sich auch gelohnt. Da war ich sehr überrascht, dass das James Last war.
Ist. Und irgendwann kommt die Zeit, da können wir den Kram sogar hier kurz einspielen, ohne was auf den Deckel zu kriegen.
Ja, gucken wir mal. Ja, das mal so irgendwie als Rundumblick, weil es uns einfach nochmal selbst interessiert hat, das ein bisschen zu reflektieren, ne?
Ja, einen zweiten Grund gab es auch. Wir haben vorhin so getan, als wäre uns das Geocaching Center da in Mainz und dieses Mega selbstverständlich vertraut. Dem ist nicht ganz so, denn Mainz ist ja doch eine Ecke weg. Aber wir haben ja Gott sei Dank Olli, Ausrufezeichen. Oll, Ausrufezeichen. Oliver. Und der hat uns ein Interview geschickt, das er geführt hat, mit Lars vom Geocaching Center aus Mainz. Da geht es einerseits um das Mega-Event, das da aus Versehen aus dem Eröffnungsevent geworden ist. Da geht es um einen Tradi, der in diesem Ausnahmefall sogar verlegt werden durfte, trotz Problemen mit der Abstandsregel. Das finde ich extrem erstaunlich. Mhm. Und es geht um das Konzept eines echten Geocaching-Shops überhaupt. Das Ganze hängen wir euch genau jetzt an den Podcast dran, versäumen aber nicht vorher schon mal auf eine Sache hinzuweisen.
Gar nicht hinzuweisen, vielen Dank, du hast meinen
Aber hat nämlich wild gestikuliert plötzlich, als ich Tschüss sagen wollte.
Wir sollten ja zumindest noch unseren Hörern schöne Weihnachten wünschen, weil das ist ja jetzt...
Das hatte ich jetzt gedacht, übernimmst du jetzt,
genau. Ach so, ja.
So sagen, ich moderiere so ein Ende an.
Du kannst immer so blumig. Ich würde vorher noch mal nur ganz kurz was sagen, weil diese Mail uns hier gerade reintrudelt. Ich habe es ja immer auf dem Schirm. Vielen Dank an das Team Before und viele liebe Grüße an den Bodensee. Die Mail ist... sehr schön.
Okay, die lese ich nachher.
Genau.
Weise aber jetzt dann noch mal kurz darauf hin, dass wir per Facebook verschickte Bilder, auf denen groß, also ganz klein, zu lesen ist, wir grüßen die Dosenfischer, weil es nämlich mit einer Webcam gemacht wurde und Menschen unten im Bild stehen, ganz, ganz klein, wirklich ganz, ganz klein. Und trotzdem kann man lesen, wir grüßen die Dosenfischer, dass wir uns über solche Bilder ganz besonders freuen.
Genau.
Vielen Dank dafür.
Ja.
Und jetzt?
Ja, schöne Weihnachten.
Viele Geschenke.
Viel, viel Ente.
Zeit für die einem wichtig sind.
Genau.
Und das, was einem wichtig ist.
Genau. Und auch Zeit, den Kopf mal frei zu kriegen von dem ganzen Unfug, der da zum Teil in der Welt passiert.
Kommt gut drüber weg. Und jetzt viel Spaß mit Olli und Lars vom Geocaching, also Olli dem Interviewer und Lars vom Geocaching Center Mainz. Tschüss. Tschüss.
Ja, herzlich willkommen zum Event-Podcast. Wir sind hier bei der Adventsausgabe des Geocaching-Magazins. GC-Code ist GC372QN. Neben mir sitzt der Lars, Veranstalter des ersten Mega-Events im Rhein-Main-Gebiet. Ja, genau so ist es. Der Eröffnung nämlich des Geocaching-Centers in Mainz. Da auch gerne den GC-Code GC33CGD. Herzlich willkommen, Lars. Wir starten gleich mal mit der ersten Frage hier. Und zwar, heute ist nämlich der Cache veröffentlicht worden von Groundspeak direkt. Also der Cache von eurem, ja nicht vom Event, sondern der Tradi, der dort liegt am Geocaching Center Mainz. Das ist der GC33CJ3. Warum direkt von Groundspeak, Lars?
Ja, hallo erstmal. Also es gab mit dem Cache so ein paar Abstandsprobleme zu einem anderen Cache, der sich da in der Nähe befindet, ein Mystery. Da hat man anfangs erstmal ein bisschen Probleme, das mit dem Reviewer genehmigt zu bekommen, weil ja diese Abstandsregel besteht. Wir hatten dann so ein bisschen Kontakt hin und her mit dem Reviewer, der hat dann gemeint, es gäbe eventuell eine Lösung, wenn wir mit dem anderen Owner klären, dass keine Verwechslungsgefahr besteht und dass es nicht die Gefahr besteht, dass man den anderen Cache findet, wenn man jetzt unseren Cache sucht. Wir haben dann auch gleich den anderen Owner angemeldet. Der war der gleichen Meinung, dass diese Gefahr nicht besteht. Das haben wir jetzt auch dem Reviewer dann mitgeteilt und dann hat er das mit Groundspeak direkt geregelt und im Endeffekt wurde der Cache dann auch freigeschaltet, Gott sei Dank.
Sehr schön, dann kann ich beim nächsten Mal auch loggen, wenn ich in eurem Laden bin, denn beim Event selbst habe ich nicht geloggt, aber es waren einige, die geloggt haben, habe ich gesehen.
Genau, es haben einige gefragt, was das mit der Dose an der Tür auf sich hat. Die muss ich leider immer wieder vertrösten, dass man den Cache derzeit noch nicht loggen kann. Zu dem Zeitpunkt dachte ich allerdings auch, dass es keine Möglichkeit gibt, den irgendwie zu veröffentlichen. Deswegen habe ich gesagt, wahrscheinlich dürft ihr nie loggen. Aber alle, die den damals geloggt haben, dürfen ihn natürlich jetzt auch online offiziell dann auch loggen und den Statistikpunkt einsammeln.
Gut, mache ich dann beim nächsten Mal definitiv auch. Lars, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Geocaching-Center in Mainz zu eröffnen?
Ja, also viele wissen es ja, wir sind eigentlich der geocoinshop.de, ein Online-Shop für Geocaching-Zubehör, und wir haben natürlich immer mehr Zuschriften von Geocachern bekommen, hier, wir würden uns die Sachen gerne mal anschauen, bevor wir sie online kaufen. Das ist schon ganz schön, wenn man sich die Sachen mal vorher anschauen kann. Das haben wir auch bei Events, haben wir natürlich diese Erfahrung gemacht, dass die Leute das toll fanden, vor allen Dingen die Coins und so mal wirklich in die Hand zu nehmen und sich genau anzuschauen. Wir hatten dann in Waldlaubersheim einen kleinen Ausstellungsraum, wo wir die Sachen präsentiert haben. Aber da natürlich Waldlauersheim jetzt auch nicht gerade im Zentrum des Rhein-Main-Gebiets liegt, haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir es jetzt mal ein bisschen zentraler und probieren es einfach mal aus, wie es angenommen wird.
Wie sind so die ersten Wochen jetzt passiert? Du hast so ein bisschen erlebt. Wie ist dein Gefühl?
Ja, also die Eröffnung war natürlich überwältigend. Hätten wir nie mit gerechnet, dass so viele Leute kommen, um sich das anzusehen. Mit den ersten Wochen sind wir jetzt schon sehr zufrieden. Natürlich jetzt auch Weihnachtszeit. Ich meine, Leute suchen nach Geschenken, auch für Geocacher. Müssen wir abwarten, wie es dann im Anfang Januar oder auch Anfang nächsten Jahres dann weiterläuft.
Okay, dann wünsche ich auf jeden Fall weiter viel Erfolg. Und Lars, ihr seid mit eurem Geschäft direkt in der Fußgängerzone, also nicht im Einkaufsmeile direkt, aber es kommen schon zahlreiche Leute vorbei und kommen auch mal Muggels in den Laden und fragen, was macht ihr hier eigentlich oder was ist Geocaching?
Ja, also es kommt schon ab und an zu, dass mal jemand reinkommt und fragt, was ist das hier eigentlich? Geocaching, noch nie gehört. Aber natürlich auch sowas wie, Geocaching habe ich schon mal gehört, was ist das nochmal, kannst du mir nochmal erklären? Also kommt schon häufiger vor, dass das mal passiert, klar.
Und dann erklärt ihr das denen schön und dann habt ihr schon einen Cacher gewonnen quasi?
Ja, es kam auch vor, dass Leute das so interessant fanden, dass sie sich dann gleich ein Buch mitgenommen haben zum Thema Geocaching und gesagt haben, ah, da muss ich mich mal reinlesen, probiere ich mal aus.
Okay, klingt interessant und spannend. Dass ihr ein Event macht zur Eröffnung, liegt ja ziemlich auf der Hand. Aber wann wird euch klar, dass es ein Mega wird?
Also das hatten wir eigentlich bis eine oder zwei Wochen vor dem Event niemals gedacht, dass das ein Mega-Event werden könnte. Als wir es reingestellt hatten, haben wir gedacht, ja, 50 bis 100 Teams sind realistisch, kommt gut hin. Und dann auf einmal in den Wochen vor dem Event hat es nochmal bei den E-Mails bling, 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 bling gemacht. Und eine Anmeldung nach der anderen, waren wir selber überrascht drüber.
Ja, schön. Ich habe mal geguckt, 596 Attends haben gelockt, sind gelockt mittlerweile. Und ja, Respekt. Das erste Mega im Rhein-Main-Gebiet. Ist dir das mittlerweile so richtig bewusst, dass es ein Mega-Event im Rhein-Main-Gebiet und zwar das erste ist?
Also mittlerweile schon. Wir wurden auch beim Event selber darauf angesprochen, dass es ja wirklich das erste im Rhein-Main-Gebiet ist. War uns dann ehrlich gesagt bis zum Event auch nicht so bewusst. Aber als wir nachgedacht haben, haben wir gesagt, klar, stimmt, war ja noch keins im Rhein-Main-Gebiet. Eigentlich verwunderlich bei der Anzahl von Cachern hier.
Es gibt immer mal so am Stammtischen die ja, Runden, wo man sagt, Mensch, lasst uns mal ein Mega machen. Wärt ihr mit dabei?
Auf jeden Fall.
Das nehme ich mal gut als Zusage. Das klingt gut, Lars, vielen Dank. Wie ist das? Du hast ja den direkten Vergleich zwischen geocoinshop.de und auch dem Geocaching Center in Mainz. Was ist der Unterschied vom Verkauf her, Verkaufsschlager? Gibt es da Unterschiede?
Also eigentlich nicht so wirklich. Klar, ich meine, jetzt gerade nach Mainz kommen natürlich auch welche, die mal sagen, hier, ich brauche mal 5 Logbücher, weil halt keine Versandkosten anfallen. Sowas hat man natürlich in Mainz öfter als im Online-Shop, dann, weil da natürlich so eine kleine Bestellung sich eventuell nicht rechte wegen den Versandkosten. Ansonsten kann man es eigentlich nicht so richtig sagen, was sich da was unterscheidet.
Okay. Jetzt habt ihr schon einigermaßen erfolgreich hier in Mainz gestartet. Wie sieht's aus? Noch weitere Shops geplant?
Da müssen wir erstmal abwarten.
Okay, dann warten wir auch spannend ab. Letzte Frage, die klassischste Frage würde ich behaupten bei Geocachern, wenn man sich so kennenlernt und fragt, wie bist du zum Geocachen gekommen?
Also das war, ich glaube 2005 war es, habe ich bei RTL einen Bericht gesehen über Geocaching. Da ging es darum, ob Männer oder Frauen den besseren Orientierungssinn haben. Da war so eine kleine Sendung bei, ich weiß nicht, RTL Explosiv. Und dann haben sie das anhand des Geocachings ausprobiert, haben zwei Gruppen, einmal zwei Frauen, einmal zwei Männer, Cache suchen lassen und haben anhand dieses Tests dann rausgefunden, wer die bessere Orientierung hat.
Okay, sehr spannend. Und dann bist du losgegangen, hast dir ein GPS gekauft oder wie war's?
Nee, es ist so, ich habe damals, die ganze Familie hat damals aktiv Marathonsport gemacht, also wir sind Marathon gelaufen alle in dem Jahr und hatten deswegen so einen Garmin Forerunner und mit dem haben wir uns direkt am nächsten Wochenende auf die Suche gemacht, haben Cache in Mainz gesucht und dann hat die Sucht begonnen.
Okay, ja, wenn man einmal angefangen hat, ist es schwierig aufzuhören. Ja, macht ja auch Spaß. Dann ganz herzlichen Dank, Lars. Dir viel, viel, viel Erfolg weiterhin mit dem Shop und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.